Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wo weht denn jetzt Gottes pfingstlicher Geist, liebe Gemeinde? Wo weht Gottes Geist? An welchen Orten haben wir es mit Gottes Geist zu tun? Wo lässt der Pfingstgeist sich finden? Wo finden wir ihn? Solche Fragen nach dem Ort des Heiligen Geistes, finde ich immer, liebe Gemeinde, sind die unmittelbare Reaktion, wenn einem zu Pfingsten gesagt wird, Gott schenkt uns den Heiligen Geist. Ja, wo ist er denn? Wo finden wir ihn denn? Diese Frage nach dem Ort des Heiligen Geistes, nach dem Ort des pfingstlichen Geistes, ist keine Frage unserer Tage allein. Sie bewegt nicht nur uns an Pfingsten, wenn ein Gottesdienst uns mal nicht so anspricht, etwas entgeistert lässt und nicht nur begeistert, wenn ein Kirchenlied beim besten Willen nicht über die Lippen will und alles schrecklich geistlos wirkt, dann fragen wir ja, wo ist er denn jetzt, der pfingstliche Geist? Die Frage nach dem Ort des pfingstlichen Geistes wurde aber schon von Anfang an in den christlichen Gemeinden bei den ersten Jüngerinnen Jesu und bei den ersten Jüngern Jesu gestellt. Und so findet sie sich auch in unserem heutigen Predigttext, im Predigttext für den heutigen Pfingstmontag. Das ist eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, die spielt nahe bei dem Ort Nablus, heißt er heute, Sichem in Palästina. Bei diesem Ort gab es einen Brunnen, eine Quelle, und da trifft eine Frau Jesus von Nazareth und verwickelt ihn beim Wasserschöpfen aus dem Brunnen in ein Gespräch. Und mitten aus diesem Gespräch ist unser Predigttext für den Pfingstmontag genommen. Ich lese aus dem 4. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 19 bis 26. Die Frau sprach zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf dem Berg da oben angebetet, und ihr sagt, Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Da sprach Jesus zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf dem Berg da oben noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu Jesus: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, dann wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, ich, der mit dir redet. Amen. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Ja, liebe Gemeinde, Konventionen. Konventionen sind sicher das absolute Gegenteil von Begeisterung. Konventionen, das machen wir halt so, weil's Konvention ist. Und deswegen, weil Konventionen nicht wirklich begeistern, sind Streitereien über Konventionen im Grunde auch so sinnlos und bleiben so fruchtlos. Die Frau am Brunnen, von der wir im Johannesevangelium gehört haben, fragt Jesus: Sollen wir nun Gott in Jerusalem anbeten, auf dem heiligen Berg, wo der Tempel mitten in Jerusalem steht? Oder sollen wir nicht Gott besser auf dem Berg über uns anbeten? Auf dem Berg, der die Quelle, wo das Gespräch stattfindet und die Stadt Nablus Sichem überragt, der Garizim, der heilige Berg, auf dem noch heute das samaritanische Volk sein Pessach feiert. Vom Brunnen, an dem sich Jesus und die Frau unterhalten, vom Brunnen vor den Toren der Stadt, die heute Nablus und damals Sichem hieß, kann man den Berg wunderbar sehen. Und die Frau sagt: Ist's nicht Konvention, dass wir auf diesen Berg anbeten und nicht einen Tag lang nach Jerusalem gehen? Jesus beantwortet diese Frage der Frau im Grunde gar nicht. Jesus entscheidet im Streit der Konventionen, ist es nun Konvention, einfach auf den Berg über uns zu gehen oder nach Jerusalem zu gehen. Jesus entscheidet in diesem Streit nicht wirklich. Er rät der Frau nicht, ja, geh doch auf den Berg nach oben. Er sagt aber auch nicht, geh einen Tag lang nach Jerusalem und geh auf den Berg. Denn, liebe Gemeinde, auf die Konventionen kommt es Jesus nicht an. Darüber streitet er eigentlich gar nicht. Er rät der Frau nicht zu, den Berg vor der Haustür in Zukunft zu vermeiden. Er rät ihr nicht zu, immer nach Jerusalem in den dortigen Tempel zu fahren, denn so sagt er ihr, die wahre Anbetung findet ohnehin im Geist statt und damit erst in der Wahrheit. Wahrer Gottesdienst, liebe Gemeinde, begeistert und ist nicht bloß reine Konvention, weil es halt die Kirche vor der Haustür ist oder die Kirche, die drei U-Bahn-Stationen braucht. Wahrer Gottesdienst begeistert. Und im wahren Gottesdienst wird nicht einfach irgendeine Abfolge liturgischer Stücke durchgerattert. Erst Psalm, dann Gebet, dann Lesung. Im wahren Gottesdienst wird auch nicht irgendwie zusammengepredigt, was man im Internet in irgendeiner Internetpredigt lesen kann oder was der Pfarrer alle paar Jahre zum Text immer schon gesagt hat. Nein, liebe Gemeinde, im wahren Gottesdienst fühlen sich Menschen getröstet. Menschen, die ängstlich hereinkamen, getröstet. Menschen, die verzweifelt waren, aufgebaut. Menschen, die mutlos waren, ermutigt, gekräftigt. Und so verlassen sie den Dom wieder, getröstet, auferbaut, mutig geworden. Das Gemeindehaus, die Kirche, den Berliner Dom, Kirche und Gottesdienst, wahrer Gottesdienst, sind nicht Konventionen, sondern ein Ort, der begeistern macht. Ein Ort, wie Martin Luther einmal gesagt hat, wo Gott sich vernehmen lässt, wo man ihn hören kann und wo er unser ängstliches Herz tröstet. Deswegen, liebe Gemeinde, hat es so wenig Sinn, über Konventionen zu streiten, über die Frage, ob man auf den Berg vor der Haustür gehen soll oder nach Jerusalem. Ich liebe seit Studientagen die evangelische Erlöserkirche in Jerusalem. Ich gehe aber auch sehr gern in die katholische Kirche der Benediktinerabtei Dormitio in Jerusalem. An beiden Orten habe ich begeisternde Gottesdienste erlebt. Gottesdienste, die mir Mut gemacht haben, die mich getröstet haben, als ich traurig war. Aber es gibt andere Menschen, die begeistert in Jerusalem gar nichts. Die sind fast abgestoßen von der Gewalt, die es vor Ort in dieser Stadt gibt. Und als ich vor vielen Jahren meine Frau beim Studium in Jerusalem kennengelernt habe, da haben wir uns die Köpfe diskutiert, haben uns die Köpfe fast zerstritten über Konventionen. Meine Frau stammt aus Württemberg, da wird beim Segen nicht das Kreuzeszeichen gezogen. Konvention, der Segen wirkt auch ohne Kreuzeszeichen. Das habe ich damals nicht gesehen und fleißig über Konventionen gestritten. Aber es hat gar keinen Sinn, über Konventionen zu streiten. Und wenn wir es nicht längst gewusst haben, dann lernen wir es von Jesus von Nazareth aus dem Predigttext. Das Gespräch am Brunnen, das Gespräch zwischen Jesus und der Frau ist ein Gespräch, in dem die Begeisterung der Frau von Satz zu Satz wächst. Am Anfang des Gespräches, bevor unser Predigttext einsetzt, sucht die Frau nach Hilfe beim Wasserschöpfen. Ist halt schwierig, so einen Eimer hochzuziehen. Und gut, wenn einer hilft. Da hält sie Jesus von Nazareth für einen starken Mann, der beim Wasserholen hilft. Und dann unterhält sie sich mit ihm. Und am Anfang unseres Predigttextes steht: Du bist ein Prophet. Und dann wird sie noch begeisterter von ihm und fragt ihm am Schluss: Wir brauchen den Heiland, den Christus, der uns alles erklärt. Und da sagt er am Schluss: Das bin ich, ich stehe vor dir. Die Frau wird immer begeisterter und lässt sich auf Jesus ein. Begeisterung wächst erst allmählich, liebe Gemeinde. Konvention nimmt eigentlich eher ab. Es ist Konvention, liebe Gemeinde, dass wir glauben, in der Kirche schon alles zu wissen, im Glauben stark und gefestigt zu sein und genug engagiert im Umgang mit unserem Nächsten. Wenn dann aber eine Krise kommt, wenn wir krank werden beispielsweise oder ein Freund, die Partnerin krank werden, wenn uns unser Glaube fraglich wird, wenn ein Nächster uns fremd und fremder wird, dann bröseln alle Konventionen, auch die kirchlichen Konventionen, und wir stehen manchmal fast mit leeren Händen da. Konvention, liebe Gemeinde, kann ganz schnell zerbröseln. Begeisterung wächst. Das sehen wir nicht nur an der Geschichte von der Samaritanerin am Brunnen, unserem Predigttext aus dem Johannesevangelium. Begeisterung kann ganz äußerlich wachsen. Als ich das erste Mal in diese Kirche kam und von dieser Kanzel gepredigt habe, war die Kirche mir reichlich fremd. Große Gipsfiguren von Fürsten über uns, goldene Leuchter neben uns und die Gemeinde meilenweit vom Altar und der Kanzel entfernt. Inzwischen, liebe Gemeinde, begeistert mich diese Kirche. Wenn die Orgel wie am Anfang durch den Raum braust, dann spürt man doch den Schöpfergeist, um den wir bitten fast. Und wenn dann langsam ihre Töne wieder verklingen und im Raum nachhallen, und wenn ich neue Details sehe, ist ihnen die wunderbare Pfingsttaube oben in der Kuppel schon aufgefallen, die da leuchtet in der Abendsonne. Nicht schlimm, wenn in dieser Kirche die Lieder gerade nicht begeistern oder die Predigt langweilig ist. Auch dieser Kirchenraum predigt, der Raum schwingt, der Raum singt manchmal und er begeistert. Er wird sie begeistern, wenn er sie noch nicht begeistert. Sie müssen nur häufig kommen. Man darf, liebe Gemeinde, unseren Predigttext nicht missverstehen. Jesus ist latent kritisch gegen Konventionen, aber nicht gegen die Tradition. In unserem Text steht einer der biblischen Spitzensätze Jesu zur Tradition. Das Heil kommt von den Juden. Das ist einer der Spitzensätze Jesu über die Tradition. Das Heil kommt von den Juden. Was im Alten Testament in der ersten Hälfte unserer Bibel zu lesen steht, das ist keine abgetane Geschichte, die uns nichts angeht. Unentbehrlich. Gottes Geschichte mit dem Volk Israel brauchen wir, damit wir überhaupt verstehen, was da gesagt ist, was Christus bedeutet, was wir in den Psalmen für einen Schatz haben. Das Heil kommt nicht aus meiner persönlichen Reflexion über mich selbst. Das Heil kommt auch nicht aus einer Religionsphilosophie, die über das Transzendente reflektiert. Es kommt aus einem ganz kleinen Landstrich. Der Berg Gerizim und Nablus Sichem liegen mittendrin. Und Jerusalem und Galiläa und Nazareth und Kapernaum und so weiter und so fort. Liebe Gemeinde, christliche Kirche wird ihrem Auftrag untreu, wenn sie meint, diesen Ursprung da in diesem Landstrich und die biblischen Geschichten darüber vergessen zu können, verflüchtigen zu können, sich ihrer entledigen zu können. Gottesdienste im Geist und in der Wahrheit feiern heißt, sie im Angesicht Israels feiern, und im Bewusstsein, dass Jüdinnen und Juden unsere älteren Geschwister im Glauben sind, im Glauben an den einen Gott, den wir auch Vater Jesu Christi nennen und wie die Samaritanerin für unseren Christus halten. Man darf aber den Predigttext noch an einem zweiten Punkt nicht missverstehen. Jesus wendet sich nicht wirklich mit flammenden Worten kritisch gegen die Konvention. Er geht kritisch mit ihr um, aber er fordert die Frau nicht mit lautstarken Worten auf, lass alles, wenn du nur der Konvention folgst. Er sagt, so sensibel und klug, wie Jesus im Neuen Testament immer agiert, ganz sensibel und klug und freundlich, es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit, liebe Gemeinde, wo nur noch die Begeisterung zählt, wo wir die Konventionen getrost fallen lassen können, die wir im Augenblick noch ganz gut gebrauchen können. Vielleicht, liebe Gemeinde, kommt die Zeit, wo die Konventionen fallen, hier in Deutschland ziemlich bald. In Deutschland und in der Stadt Berlin. Vermutlich kommt die Zeit, wo die Konventionen fallen, ziemlich bald. Dann, wenn die Zahl der Kirchenmitglieder allein aus demografischen Gründen noch weiter schrumpft, wenn die Staatsleistungen einmal abgelöst sind und das noch vorhandene Geld immer weiter abnimmt, dann ist nämlich kein Grund mehr da, um Konventionen zu finanzieren und es fehlen die Menschen, die nur noch aus Konvention gekommen sind. Dann, liebe Gemeinde, wird sich zeigen, ob die Gottesdienste begeistern, ob die Kirchenkonzerte, die Bibelkreise, die Chorfreizeiten, die Gemeindefahrten, die Taufvorbereitung und die Eheseminare, ob die wirklich begeistern und mehr sind als Konvention. Neue Gottesdienstformen, man kann es immer wieder lesen, wie Pop-up-Taufen und Pop-up-Hochzeiten begeistern. Aber klassische Gottesdienste, wie die hier in dieser Kirche mit brausender Orgel und wunderbaren Kirchenliedern, die werden hoffentlich, nein, liebe Gemeinde, die werden ganz sicher auch noch weiter begeistern und hoffentlich auch der Kirchentag, der in der übernächsten Woche kommt. Unser Predigttext, liebe Gemeinde, ist ein Hoffnungstext. Auch wenn die Konvention aufhört, bald aufhören wird, die Begeisterung bleibt. Unser Text ist ein Text voller pfingstlicher Hoffnung. Gelegentlich begeistert schon ein ganz schlichtes Gespräch mit einem Menschen am Brunnen, beim Wasserholen, und da wir heute nicht mehr am Brunnen Wasser holen, beim Wasserkaufen im Supermarkt. In baldiger Zukunft werden unsere christlichen Kirchen nur noch wenig durch Konvention geprägt sein. Aber da bin ich ganz sicher, liebe Gemeinde, durch Begeisterung werden sie geprägt sein. Sie werden Begeisterung wecken und sie werden durch Begeisterung wirken. Man wird der Verkündigung der Kirche noch mehr abspüren, dass es nicht um Floskeln geht, sondern um die Wahrheit. Der Geist Gottes redet mit uns, begeistert uns zum Singen, zum Weitererzählen, zum Handeln, zum Tun, beim Wasserkaufen im Supermarkt. Die ersten Jünger Jesu, liebe Gemeinde, wir haben das vorhin in der Evangeliumslesung gehört. Die ersten Jünger Jesu waren gar nicht begeistert. Die saßen ängstlich bei verschlossenen Türen Pfingsten zusammen. Bei verschlossenen Türen in großer Furcht. Pfingsten als Geburtstag der Kirche beginnt nicht mit einem rauschenden, begeisternden Geburtstagsfest, sondern in ängstlichen Zirkeln derer, die glauben, gar nichts zum Feiern zu haben. Pfingsten, liebe Gemeinde, beginnt mitten im Alltag. In dem Alltag, in dem wir Angst vor den Krisen dieser Welt haben. So wie sich gegenwärtig viele Menschen aus guten Gründen viele Sorgen machen. Aber wir haben es ja gehört, die Begeisterung, und wir erleben es gerade, die Begeisterung macht die Türen auf, öffnet die verschlossenen Türen, bringt uns hinaus ins Weite und schenkt uns, liebe Gemeinde, genau die Kraft, die wir brauchen, um fröhlich unsere Straße zu ziehen. In diesem Sinne, frohe Pfingsten, liebe Gemeinde. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.